Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Prinzip Held. Hörspiel von Helga Haug und Daniel Wetzel, Rimini-Protokoll.
Versuchen Sie sich so hinzustellen, wie dieser Held steht. Stellen Sie sich auf Ihr rechtes Bein, setzen das linke Bein vor den rechten Fuß und kippen dann zu Ihrer linken Seite. Und Sie merken, Sie brauchen eine Stütze, denn dort hält Sie nichts.
Ja.
Wenn Sie keine Keule haben wie dieser Held, dann können Sie nicht stehen. Wenn Sie agieren wollen, können Sie das aus dieser Haltung heraus gar nicht tun.
Helden sind erstmal Problemanzeiger. Wo Helden auftauchen, wo Heldengeschichten erzählt werden, wo Heldengeschichten boomen, wo Heldenpropaganda besonders laut dröhnt, da gibt's Probleme.
So. Wenn Sie von der Keule gestützt stehen, nehmen Sie den linken Arm locker nach vorne.
Okay.
Und lassen ihn hängen. Er darf nichts tun, er tut nichts. Und die rechte Hand nehmen Sie hinter den Rücken, sodass Sie eigentlich geradezu gefesselt sind in dieser Nicht-Aktion und nichts mehr tun können, obwohl Sie laut Körperkraft, die Statue Ihnen zuschreibt, eigentlich unendlich viel tun müssten.
Ja.
Sie brauchen ein Publikum.
Zwei, drei.
Publikum.
Wie im griechischen Chor.
Ohne Publikum kann es keine Helden geben. Also ich denke, einer unserer wichtigsten Begriffe ist das Publikum. Je nachdem, wie die Geschichte erzählt wird, entscheidet das Publikum darüber, was für ein Held es ist, der bewundert wird.
Für dieses Hörstück wurden 40 einstündige Gespräche geführt. Jedes einzelne Gespräch wäre eine eigene Sendung wert. Wir haben 40 Fallbeispiele untersucht. Einzelpersonen, Gruppen, Bewegungen, aber auch Objekte. Einige werden hier ausführlicher vorgestellt, andere klingen nur, denn es geht uns nicht um den Einzelnen, sondern ums Prinzip.
Mit dem. Ach,
hallo.
Das kann ich hier anfassen. Ne?
Genau.
Ich bin leicht angespannt aus dem
Bild. Ja, manchmal scheint die Sonne bei uns.
Entschuldigung, ich war zu spät.
Das ist schon so okay.
Können wir dann anfangen? Oder?
Ich bin. Wir sind ein Chor von Forschenden.
Ja.
Ich bin. Der Einzelne und die Vielen.
Ich im griechischen Chor.
Wir haben einander schon unzählige Mails und Briefe geschickt mit Gedanken, Vorträgen, Büchern, Aufnahmen, Fragen, alles zum Prinzip Held.
Sternchen. Und wir interessierten uns eben für diesen Kern, der ja dann doch alle Heldengeschichten überall auf der Welt zu allen Zeiten in einem politischen und gesellschaftlichen System verbindet. Und das ist dieser Bauplan aus 9 Bausteinen, die mal mehr, mal weniger eingesetzt werden bei allen Heldengeschichten.
Also ich sehe hier Vorbild, Grenzüberschreitung.
Maskulinität, Polarisierung.
Einsatz.
Ja, Medialisierung.
Das Publikum.
Wir sind jetzt bei 8, oder? 3, 4, 5, 6.
Was haben wir vergessen?
Wir vergessen nichts.
Den Kampf.
Aber was fehlt uns da?
Vielleicht haben wir gerade die Maskulinität bei der Aufzählung vergessen.
Nein, nein, die steht ja hier.
Und die Handlungsmacht. 9. Perfekt. Alles da.
Noch näher ans Mikro.
Noch näher ans
Mikro. Ja, okay.
Eine starke Achse, eine enge Verbindung zum Publikum hat der Baustein Medialisierung.
Und jetzt alle.
Medialisierung.
Weil ohne Erzählung, ohne Veröffentlichung gibt es auch keine Möglichkeit, dass eine größere Verehrergemeinschaft sich für einen Held oder für eine Heldengeschichte interessiert.
Über sie muss erzählt werden, in geschriebenem oder gesprochenem Wort. Sie müssen bildlich dargestellt werden, verfilmt, musikalisch umgesetzt. Wenn man über Heldinnen nichts hört, dann sind sie keine Heldinnen. Das ist klar. Medialisierung braucht es immer.
Und jetzt stehen wir hier, ein Archäologe, ein Soziologe, und schauen ein Gemälde aus dem 18. Jahrhundert an.
Den Ballhausschwur.
Man sieht die bewegte revolutionäre Menge.
In einem Halbkreis vor uns.
Die recken die Arme nach oben zum Schwur, aber die umarmen sich auch. Und Bailly steht da sozusagen nochmal herausgehoben auf dem Tisch in der Mitte.
Direkt vor uns.
Leitet diese Versammlung.
Um den Schwur, der dort geleistet wird, abzunehmen. Im Hintergrund oben rechts und links aber sieht man zwei große Fenster.
Da weht ein Sturm rein von links, der den Vorhang bewegt.
Und ein Blitz schlägt in die Schlosskirche von Versailles ein. Ein Zeichen, dass dieses alte System in Frage gestellt wird.
Während rechts am Bildrand oben im Fenster Zuschauer stehen, Soldaten, Frauen mit Kindern, für die offenbar der Schwur unten passiert, um eine Republik zu gestalten, die denen dort oben zugutekommt.
Also man sieht diese bewegte Menge als halbrund und das öffnet sich eigentlich in den Betrachterraum hinaus. Man sieht im Bild, wie da ein neues politisches Kollektiv geschaffen wird. Und gleichzeitig wird man als betrachtende Person in dieses Kollektiv sozusagen mit eingeschlossen.
Um Heroisierung auf Zukunft zu setzen, die Leute daran zu beteiligen und nicht sie einfach Heroisierung sehen zu lassen. Heroisierung ist dann am wirksamsten, wenn man selbst integriert wird und sich als Gruppe mit heroisiert sieht.
Das ist wie, wenn bei einem Rockkonzert die Band spielt und dann gibt es den Moment, das Publikum singt mit, der Refrain kommt und die Sängerin oder der Sänger sagt, und jetzt alle, und dann wird das Mikro ins Publikum gehalten und alle singen mit.
Alle, die von Freiheit träumen, sollen feiern, nicht versäumen. So wie wir heute Abend hier. Sollen tanzen, auch auf Gräbern.
Kommt jetzt.
Ist das Einzige, was zählt?
Umbrüche. Systemwechsel.
Wie schafft man eigentlich Distanz zum Heroischen?
Vom Sockel stoßen. Statuenstürze sind ja vielleicht das eindrücklichste Signal dafür, dass eine Heldenfigur demontiert oder ersetzt wird im öffentlichen Raum für alle sichtbar. Das sind ja auch oft Statuen, die stehen an irgendwelchen prominenten Plätzen in Innenstädten oder so. Und wenn dann so eine Statue gestürzt wird und durch eine andere ersetzt wird, dann ist eben ganz klar, es verändert sich was Fundamentales. Irgendeine Figur, die vielleicht für einen Akt oder ein politisches System steht, ist nicht mehr tragbar. Und gleichzeitig ist aber dann oft bei diesen Bildern oder Filmaufnahmen, die man aus neuerer Zeit hat, gar nicht so unmittelbar sichtbar, dass es immer auch ein Element der Inszenierung gibt. Und das ist auch nochmal spannend zu schauen, wer sorgt eigentlich dafür, erstens, dass diese Statue demontiert wird, was ja oft nicht einfach nur mal durch irgendwelche Leute mit Hämmern und Meißeln geschieht, sondern da kommt halt ein großer Kran und so. Das muss ja irgendwie organisiert sein. Und vor allem aber auch, wer sorgt dafür, dass es gefilmt wird. Das kann man zum Beispiel sehen im Golfkrieg, als so ganz öffentlichkeitswirksam eine große Statue von Saddam Hussein demontiert wurde und die Bilder gingen dann auch um die Welt und waren überall in den Medien.
It has fallen down to the ground. It has come apart. The crowd is going mad, rushing towards it. They've been pelting it with stones.
Und tatsächlich war das zunächst mal so ein bisschen ungeplant gewesen. Die Amerikaner hatten gar kein festes Konzept, als sie in die Stadt kamen. Dann sahen sie aber, dass da so ein paar Iraker zugange waren, ihren Hass gegen diesen Diktator zum Ausdruck zu bringen. Und dann hatten sie die Idee, ganz viele Presseleute zu holen und daraus dann eine Inszenierung zu machen.
Prinzip hält.
Wenn man sich darüber klar wird, um welche Grenzen es geht bei Heroisierung,
Baustein,
Grenzüberschreitung, wird man sich auch darüber klar, welche Grenzen in den Gesellschaften, die das gerade tun, gerade eine Rolle spielen.
Das Prinzip hält heißt, den Glauben zu wecken, aufrechtzuhalten und an andere heranzutragen, leiste Besonderes, sei bereit, Opfer dafür zu bringen, setz dein Leben aufs Spiel und dafür wirst du Ruhm ernten. Also wir sind beim Thema militärisches Heldentum, Soldaten, Soldatinnen, was müssen die tun? Soldaten müssen bereit sein, andere Menschen zu töten, auf Befehl. Und sie müssen das unter Bedingungen tun, wo sie selbst das Risiko eingehen, der Gefahr ausgesetzt sind, selbst getötet zu werden. Mit solchen extremen Anforderungen konfrontiert zu werden, ist eine ziemliche Zumutung.
Heldentod, da geht es um die ultimative Grenzüberschreitung.
Der Soldat auf dem Schlachtfeld, der stirbt in aller Regel einen recht einsamen Tod. der schmerzvoll ist und der in der Hektik des Kriegsgeschehens auch an Alltäglichkeit gewinnt. Aber da entfaltet sich dann das ganze heroisierende Potenzial, das mit dem Heldentod verknüpft ist.
Das Opfer des eigenen Lebens, das Risiko des eigenen Lebens.
Und im Kern geht es bei dieser Auseinandersetzung eigentlich auch immer wieder um die Frage, wie rechtfertigt und wie legitimiert man dann eigentlich einen Krieg, der gewaltige Opferzahlen mit sich bringt. Und das ist eine ganz zentrale politische Herausforderung. Und das Versprechen, dass der Tod des Einzelnen mit besonderer Ehre und mit Anerkennung einhergeht, das ist eine der Strategien, um dieser Herausforderung zu begegnen, um Sinnstiftung für Sterben zu entwickeln und um gesellschaftliche Akzeptanz für militärische Opfer zu gewinnen.
Es geht immer um die Zumutung staatlicher Instanzen an die Einzelnen, den Zugriff auf Leben und Tod des Einzelnen. Es gibt keine Form von Staatlichkeit, die auf diesen Anspruch verzichten kann. Und verbunden war damit eben auch immer, dass es um verpflichtende Botschaften an die Lebenden ging, nämlich, dass auch von ihnen ein heldenhaftes Opfer verlangt wird. Abstruser wird das Ganze dann, wenn die NS-Propaganda damit beginnt, Menschen, die ganz zufällig ihr Leben verlieren, auch als tote Helden zu ehren. Wenn Frauen und Kinder bei Luftangriffen ums Leben kommen. Und die werden danach in großen Zeremonien, also wenn es einen großen Luftangriff gab, dann gibt es auch große Totengedenkfeiern. Und die werden tatsächlich als tote Helden, die ihr Leben für das Dritte Reich gelassen hätten, erinnert.
Und
das heißt auch, die Geschichte der Kriegführung, die Geschichte des Militärs ist immer auch eine Geschichte der Deserteure, der Verweigerer, der Militärdienstflüchtlinge, der Drückeberger jeder Art. Diejenigen, die sich diesem Sog, dieser Mobilmachung, diesen heroischen Angeboten entziehen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte da keine Unterschiede machen für die Motive, sondern mir geht es darum, auch diesen Zwang, diesen staatlichen Anspruch, diese Grundlage staatlicher Souveränität. Wir sind diejenigen, die beanspruchen, das Recht über Leben und Tod von euch auszuüben. Das möchte ich problematisieren. Und darum geht es. Und deshalb sind, also für mich sind diese Figuren Provokationen gegenüber allem Heroischen und nicht gegen Helden.
Wir merken schon im Gespräch, dass wir meist von Helden sprechen, weniger von HeldInnen oder Heldinnen und Helden.
Als wir begannen zu forschen, kriegt man immer wieder die Frage, und zu Recht, ihr behandelt ja wohl nicht nur Männer, nicht nur Helden, sondern auch Heldinnen. Und die Antwort war immer ja. Und viele gaben sich damit zufrieden zu sagen, okay, dann ist diese Frage gelöst. Aber das war keine Lösung der Frage. Die Lösung der Frage, die wir jetzt sehen, und deshalb Maskulinität als ein Baustein, sieht anders aus. Sie heißt, Männliches spielt immer eine Rolle. Und auch wenn es um Heldinnen geht, geht es implizit auch immer um Maskulinität, seine Negierung, Aushandlung oder Hervorhebung.
Maskulinität. 2, 3.
Maskulinität.
Eins unserer Fallbeispiele trägt den provokanten Titel Katharina der Große und eigentlich sagt das schon alles.
Denn das ist der entscheidende Punkt. Katharina inszeniert sich in einer Weise, dass sie sich selbst mit maskulinen Eigenschaften, also Eigenschaften, die in ihrer Zeit als männlich gelesen wurden, ausstattet.
Heutzutage muss man sagen, dass Alexander zumindest die eine Person ist aus der Antike, die wirklich alle kennen.
Der Prototyp, der Archetypus aller Helden im Grunde steckt in jeder Heldengeschichte, ob das Greta Thunberg oder Melibese ist, immer auch ein Stück Alexander.
Und der ist auch schon in der Antike als unglaublich schöner junger Mann dargestellt worden, mit den großen Augen, als besonders athletische Figur. Das sind ja alles Schönheitsideale und Ideen von Körperlichkeit, die heutzutage durchaus attraktiv sind und junge Männer und Frauen eben immer noch reizen. Und viele Jugendliche oder vielleicht auch schon Kinder interessieren sich wahrscheinlich auch einfach für den Feldzug. Der hat eben in so ganz jungen Jahren, also schon mit Anfang 20, die Welt erobert.
Er ist der älteste Held überhaupt, wohl auch weltweit. Nicht der älteste Sagenheld, aber der erste geschichtlich nachweisliche Held.
Katharina, die große russische Zarin, ist eben die einzige Fürstin, die je als die Große bezeichnet wurde. Der Große gibt es viele, die Große gibt es nur eine, Katharina.
Und das wirft die Frage auf, warum sie? Katharina rettet Russland vor einem verantwortungslosen Herrscher, ihrem Gatten, ihrem ungeliebten Gemahl, und stellt damit die alte Ordnung, die richtige Ordnung wieder her.
Aber dass sie die Große werden konnte, das lag unter anderem daran, dass sie sich verhielt, wie Männer sich verhalten, wenn sie an die Macht kommen und an der Macht bleiben möchten.
Ja, und das beleuchte ich in einem Gemälde, das die Zarin als Reiterin zeigt, oder ich korrigiere, als Reiter. Denn die Zarin ist in einer männlichen Uniform, in einer Regimentsuniform gezeigt und für das 18. Jahrhundert ein Tabubruch im Herrensitz. Die Brust, die weibliche Brust als sekundäres Geschlechtsmerkmal fällt fast weg in diesem Bild. Also das ist vor lauter Schärpe und Uniform nicht wahrnehmbar. Also das heißt auch, der Körper wird maskulinisiert oder zumindest entfeminisiert. Spannend ist, dass sie auf einem weißen Schimmel reitet, bei dem das Geschlecht ganz klar zu sehen ist. Also der Penis des Pferdes ist sozusagen die Männlichkeit oder die stellvertretende Männlichkeit der Person. Eine Frau, die sich männlicher, ich wiederhole diesen Satz, der ist mir nämlich sehr, sehr wichtig. Also eine Frau, die sich selbst heroisiert, indem sie auf männliche Muster rekurriert, bestätigt damit letztlich eine hierarchisierte Geschlechterordnung, in der eigentlich Frauen untergeordnet sind, obwohl sie ja eigentlich diese Ordnung kurzzeitig verlässt. Das ist der große, spannende Widerspruch daran.
Also das Fallbeispiel Politik mit offenem Hemd, Märtyrer und Macker, da geht es ganz konkret um zwei Figuren, Marat und Macron.
Wir sehen Emmanuel Macron auf einer gelben Ledercouch. Mit ausgreifender Gestik sitzt er da. Sein Hemd ist geöffnet und entblößt einen Teil seiner Brust. Die Brust ist stark behaart.
Die sich Marat sowieso als Revolutionsheld so kleideten wie die Revolutionäre und das offene Hemd ganz typisch war.
Das hat einen Aufschrei ausgelöst. Es wurde als Verstoß gegen den guten Geschmack, als eben durch diesen Verstoß auch als Machtgestus gewertet.
Und das wird heute auch noch von demokratischen Politikern eingesetzt im Wahlkampf.
Das Spannende ist natürlich, dass diese Empörung, dieser Aufreger, dem Kandidaten unglaubliche Publicity gegeben hat. Was ist daran jetzt heroisch? Erstmal heroisch ist, dass dieses Bild in einer Kampagne entstanden ist, die das Ziel hat, den Dargestellten zu heroisieren. Ihn als den Kandidaten, der geeignet ist, über ein Land zu herrschen, zu regieren, darstellt und inszeniert. Indem der Körper enthüllt wird, wird auf viele Dinge hingewiesen, auf Vitalität, auf Gesundheit, letztlich auch auf Geschlecht, den männlichen Körper, die männliche Brust.
Bevorzugt auch gegen Frauen, die sie kämpfen, diese Wahlkämpfe.
Ganz entscheidend, da hat jemand Kraft.
Die eben nicht über dasselbe Mittel verfügen, das offene Hemd.
Parce que, dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
Das geöffnete Hemd ist kein heroisierendes Schema für Frauen. Sich im offenen Hemd zu präsentieren, ist natürlich auch ein Gegenentwurf zu einer Marine Le Pen, die gerade versucht, ihre Bürgerlichkeit plausibel zu machen und nicht als die Rechtsradikale oder Rechtsrevolutionäre zu erscheinen. Das heißt, eine gewisse Steifheit, die sie da eigentlich auch vermitteln muss, der wird hier ganz dezidiert etwas entgegengesetzt. Letztlich wird auch der Frau hier der Spielraum des Mannes entgegengesetzt. Heroisierungen lassen sich sehr viel leichter in Verbindung mit Maskulinität herstellen als in anderer Weise.
Ja, und Helden sind meist und auch Heldinnen Vorbilder.
Vorbild? 2, 3.
Vorbild.
Was ist denn der Titel des Falls?
Valentina Tereshkova. Aus der heutigen Zeit betrachtet und mit Blick auf ihr Wirken in den letzten Jahren eine traurig-tragische Figur. Sie gehört zum Kanon derjenigen, die man als russische Schülerin oder Schüler kennen muss.
Sie war eben eine Propagandaheldin für junge Mädchen überall, nicht nur in der Sowjetunion und im Osten, sondern auch im Westen. Und hatte eine der bedeutenden Funktionen als Vorbild in Kinderbüchern, Schulbüchern.
Der Wettlauf um den Kosmos war Teil der Systemkonkurrenz zwischen der Sowjetunion und den USA. 1961 umrundete Juri Gagarin als erster Mensch die Erde. 2 Jahre später folgte Valentina Tereshkova, erste Frau im Weltall. Das war ja damals sozusagen die vorderste Front der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnis. Und da ist eine Frau vorne mit dabei und umkreist die Erde. Das hatte schon eine große Signalwirkung international und wurde auch in den nicht-kommunistischen Ländern mit Begeisterung wahrgenommen. Auch Frauen können Raumfahrt. Und sie haben auch weltweit die von der sowjetischen Nachrichtenagentur verbreitete Geschichte weitererzählt von der sowjetischen Arbeiterin, die es bis zur Kosmonautin geschafft hatte. Weil man im Grunde die Heroisierung schon mitgedacht hat. Einen Raumflug hat sie übrigens nie wieder unternommen. Sie wurde 1966 schon in den obersten Sowjet gewählt, 1971 ins Zentralkomitee der KPdSU. Und ausgerechnet sie hat, das konnte man im Fernsehen sehen, 2020 die Verfassungsänderung eingebracht, die den Weg für weitere Amtszeiten von Wladimir Putin freigemacht hat. Und seit 2022 steht Tereshkova auf der Sanktionsliste der Europäischen Union wegen ihrer offenen Unterstützung des Angriffskrieges gegen die Ukraine.
Der Oberbegriff war, glaube ich, Vorbild.
Aber Vorbild geben.
Vorbild, auch da sind wir bei der Frage, wer möchte eigentlich, dass man sich wen zum Vorbild nimmt, wofür? Oft, wenn wir bei Darstellungen sind oder bei Appellen sind, dann sind Interessen im Spiel.
In Russland kann man seit etwa 2010 kann man feststellen, dass ein unglaublicher Boom an Heldenkulten, an Heldenmemorierung verbunden mit, man muss es so aussprechen, mit Kriegsverherrlichung betrieben wird.
Wo ist das Vorbildhafte?
I did not seek to enrich myself. I did not seek to sell US secrets.
Also bei Snowden musste ich an dieses Geräusch denken, was die Modems in der Anfangszeit des Internets gemacht haben. Also dieses Piepsen und Rauschen, was es da immer gab bei der Übertragung von Daten.
I did not partner with any foreign government to guarantee my safety.
Das, was Snowden macht, ist ja sehr geschickt, aber es ist auf eine Art maximal unheroisch. Also er bewegt den Zeigefinger zum Klicken und sendet dann Daten ab. Ja? Und das fand ich spannend. Was passiert eigentlich, wenn diese traditionellen Heroisierungsmuster in diesen Bereich des Digitalen kommen, wo man quasi unbeweglich vorm Computer sitzt und, sagen wir mal, zumindest diese Form eines athletischen Heldentums wirklich konterkariert wird?
Da ist das Kuriose, ja, eigentlich sind alle Helden auch Vorbild, aber dann gibt es eben auch Heldengeschichten, wo das Vorbildhafte, der Vorbildcharakter nicht so sehr herausgestellt werden soll.
Edward Snowden.
Nachahmung nicht erwünscht.
Der Flugzeugpilot. Chesley B. Sullenberger.
Nachahmung nicht erwünscht.
2.9
Chesley B. Sullenberger. Der landet ein Flugzeug mit 155 Personen drin auf dem Hudson River und schafft das, den sozusagen zwischen den Brücken und den Fähren zu landen. Ist ja irre. Und irgendwie ist es eindeutig, dass der eine heroische Tat vollbracht hat. Und wenn man dann aber sich das Ganze nochmal so wie in Zeitlupe anschaut, dann wird es deutlich, dass in der Luft oben es erstmal eine völlig offene Situation gibt. Weil er bekommt eigentlich vom Tower die Anweisung, zurückzufliegen zu LaGuardia. Und es ist wirklich so, wenn man diese Anweisung der Fluglotsen hat, das ist bindend. Und es ist in keiner dieser Emergency Lists vorgesehen, dass man eine Notwasserung macht. Es gab es noch nie, dass so ein großes Flugzeug sicher auf dem Wasser gelandet wurde.
Kein Flugsimulator schafft das.
Sullenberger, der sehr früh schon sagt, we're gonna end up in the Hudson. Der Tower, der sagt, nee, flieg doch zu LaGuardia zurück. Und dann eben Sullenberger, der sagt, das schaffen wir nicht. Bevor das so eindeutig wird, ist das erstmal noch ganz offen, wie man diese Tat bewertet. Es gibt sowas wie so einen offenen Kipppunkt, in dem kann das entweder so kippen, dass man sagt, der hat Regeln gebrochen, der hat nicht die Vorschriften beachtet, der muss dafür bestraft werden. Man kann sich ja auch ausmalen, was passiert wäre, wenn das nicht geglückt wäre. Also wie wäre das verhandelt worden, wenn er nicht die Menschen alle gerettet hätte und wenn es ja im schlimmsten Fall sogar noch einen Crash in der Stadt gegeben hätte.
Er selbst würde wahrscheinlich im Leben nicht nochmal dieses Glück haben, dass ihm das gelingt. Und deswegen ist es sicherlich ein Vorbild, ein ethisches, ein Vorbild für Mut, couragiertes Handeln, für Entschlussfreude. Aber bitte nicht dasselbe nochmal versuchen.
Sie handeln alle eigenmächtig gegen das, was eigentlich vorgesehen ist.
Nachahmung nicht erwünscht.
Über Helden kann man sich streiten. Diejenigen, die von einer Gruppe heroisiert werden, werden von einer anderen Gruppe verachtet oder ignoriert oder dämonisiert. Deswegen wäre Polarisierung ein weiterer wichtiger Begriff.
This is all wrong.
2, 3.
Polarisierung.
I shouldn't be up here.
Wenn Heroisches entsteht, wenn heroisiert wird, bedeutet das immer, dass man zwischen Gegnern und Befürwortern unterscheidet.
We're going to cancel the Paris Climate Agreement and stop.
Ja, es gibt kein Heldennarrativ denkbar ohne Polarisierung. Es gibt nicht den einen Helden für alle. Nicht Jesus, nicht Mohammed. Niemand für den einen Helden, für den anderen ein Schurke.
And stop all payments of the United States tax dollars to UN global warming programs.
I should be back in school.
Ich beschreibe das gerne so, dass immer dann, wenn es um Kompromisse geht, Heroisierung eigentlich fehl am Platze sind.
Greta Thunberg.
On the other side of the ocean.
Und im Scrollen durch ihren Twitter-Account und ihren Instagram-Account ist mir einiges aufgefallen an ihrer Heroisierung, was ich spannend fand, nämlich die Tatsache, dass viele heroische Kategorien, mit denen wir arbeiten, auf Greta Thunberg nicht unbedingt anwendbar sind, dass das ein besonderer Fall ist.
How dare you?
Sie setzt sich auf den Boden und hat dieses Pappschild neben sich.
Solche Heldenfiguren und Heldengeschichten rufen zu eindeutiger Parteinahme auf und erlauben Indifferenz, Gleichgültigkeit nicht. Sie macht eine Grenze auf zwischen den Kindern als Opfer und der Elterngeneration im Großen und Ganzen als eine, ich formuliere das jetzt etwas überspitzt, als Tätergemeinschaft, die in Verantwortung zu ziehen ist.
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Und hier hat man sich einzuordnen. Und diese polare auch Rhetorik, das ist eine Erklärung, warum Greta Thunberg so viel Verachtung und Hass auf sich zieht.
Aber eigentlich mit dem Ziel, die Polarisierung zu überwinden, weil die Probleme, die adressiert werden an die Gesellschaft, nur gemeinsam gelöst werden können.
Ja, eigentlich wissen wir doch alle, dass irgendwie kein weißer Ritter kommen wird und uns aus der Klimakrise führen wird oder dass das nicht eine Greta Thunberg oder wer auch immer. Aber zu glauben, exzeptionelle Taten Einzelner werden die Dinge zum Guten richten. Das ist naiv und früher hätte man gesagt, das ist ideologisch, weil es letztlich dazu beiträgt, die Verhältnisse so wie sie sind zu stabilisieren, weil man die Illusion aufrechterhält und die Menschen damit natürlich auch diszipliniert und auch bei der Stange hält. Es komme auf sie an oder es komme auf die Rolle des Einzelnen an. Das ist auch in gewisser Weise eine soziologisch gesprochen sehr unterkomplexe Sicht auf die Welt, an Helden zu glauben oder auf Helden zu setzen.
People are suffering.
Und gerade durch diese Gegensätze, die sich in der Figur verbinden,
People are dying.
Hat sie eben so eine große Attraktionskraft, die dann wiederum massenwirksam sich sozusagen entfalten kann.
Entire ecosystems are collapsing.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft glaubt.
We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Das heißt, die Polarisierung ist hier Prinzip der politischen Arbeit, aber eben als Fernziel steht da das Gemeinsame. Also, dass man die Polarisierung auch überwinden kann und dass eigentlich sich die Gesellschaft nicht mehr in Verehrer und Ablehnungsgemeinschaft spaltet, sondern dass eigentlich alle das Ziel als gemeinsames Ziel anerkennen. Wenn man aber eben die Polarisierung in den Blick nimmt, ist es beim IS eben genau andersrum als bei den Klimaaktivistinnen, dass hier die Polarisierung immer Prinzip bleibt.
Und gerade da finde ich es aber total spannend zu sehen, dass dieser Islamische Staat ja auch eine Anziehungskraft hatte. Und der hat Leute aus den unterschiedlichsten Gründen angezogen. Von armen Indonesierinnen, die erhofft haben, dass sie dort ihre Nierenoperation bekommen, bis hin zu Leuten, die tatsächlich an diesen Heldenmythos geglaubt haben, dass sie dafür was Wahres und Gutes kämpfen gegen das Böse. Und ohne, dass man sich das jetzt irgendwie zu eigen machen sollte oder muss, finde ich, wirft das schon die Frage auf, ob es eigentlich irgendwas gibt, was nicht heroisierbar ist und ob nicht wir auch im Prinzip bei allem, was uns so selbstverständlich erscheint, ja, das entweder ganz böse oder ganz toll und ganz bewundernswert ist, man nicht auch immer mal gewinnt, wenn man sich auf die Gegenperspektive einlässt und fragt, wie sieht es eigentlich aus der genau anderen Richtung aus? Warum finden zum Beispiel bestimmte Leute den IS gerade so wunderbar, den wir so schrecklich finden, und fallen auf dieses Heldennarrativ rein oder lassen sich davon irgendwie anziehen? Und was könnten die umgekehrt so schrecklich finden an den Dingen, die wir vielleicht für bewundernswert halten?
Dass man sich ganz stark abgrenzt gegenüber den anderen, gegenüber dem Westen oder einer anders definierten Gruppe, die dort steht, wo ja möglicherweise ein anderer Moralkontext, ein anderer Normkontext definiert wird. Und man sich selbst als Gruppe so definiert, dass man eigentlich immer diese Gegnerschaft auch braucht.
Ja, gerade wenn es um Gruppierungen geht, um Akteure, die so brutal handeln, das lässt niemanden kalt. Entweder man sagt, das gehört alles so und das ist gerade heroisch, weil es militärisch so erfolgreich ist und dabei eben so viele Leute massakriert. Oder es ist genau deswegen so abscheulich. Aber so ein, ja, mir eigentlich egal oder so geht da schlecht. Das funktioniert zunächst mal, also interessanterweise auch nicht über eine einzelne Identifikationsfigur oder so. Der IS hat ja nicht die eine große Führerfigur. Also klar, die hatten einen Kalifen, der war aber gar nicht so präsent und so dominant in der Wahrnehmung, sondern es war eher so eine kollektive Inszenierung von Widerstand. Und dieses Widerstandsnarrativ, das funktioniert natürlich, weil man einen Gegner hat. Und diesen Gegner, den versteht man als übermächtig und als böse. Und das legitimiert dann eben auch praktisch alles. Also da ist es dann fast so, je grausamer, desto heroischer. Und dieser Gegner ist eben irgendwie im weitesten Sinne die westliche Welt. Es geht letztlich um den Widerstand gegen eine als dominant empfundene Weltordnung, der man zuschreibt, dass sie feindselig gegen den Islam ist und dass es ihr auch darum geht, die Muslime zu demütigen. Also nicht nur zu unterdrücken, sondern es gibt ganz stark dieses Motiv der Erniedrigung und das hat wiederum konkrete Ursachen. Also ganz viele der Führer des IS sind radikalisiert worden in amerikanischen Militärgefängnissen im Irak. Und wir haben dort diese Skandale gehabt, also das bekannteste ist Abu Ghraib, wo amerikanische Soldatinnen und Soldaten wirklich auf übelste Weise Menschen gefoltert haben und auch wirklich sehr erniedrigende Weise und das gefilmt haben und öffentlich gemacht haben. Und das saß sehr, sehr tief. Diese Erfahrung hat bei vielen dazu geführt, dass sie im Militärgefängnis Gleichgesinnte gefunden haben, sich radikalisiert haben und dass sich durch die ganze Rhetorik dieses Motiv gezogen hat, wir müssen uns gegen die Erniedrigung wehren.
Jetzt sind wir langsam zum Gewaltthema hier rüber gedriftet, ne? So sollte es ja sein.
Handlungsmacht.
Ohne Handlungsmacht geht es gar nicht, ohne heroisches Potenzial. Die Fähigkeit überhaupt in Aktion zu treten und das mehr als Erwartbare zu leisten.
Also der Zweikampf ist eigentlich der Anfang von allem. Diese körperliche Auseinandersetzung steht eigentlich am Anfang des Heroischen, würde ich sagen. Und damit auch vieler heroischer Erzählungen.
Und das zwar im doppelten Sinne, einmal als aktiv ausübende Person, also dass ich anderen Gewalt antue.
Also das Ausüben von Gewalt als ein Moment der Handlungsmacht. Also wenn ich jemanden mit einem Messer oder meinetwegen auch mit den bloßen Händen oder wie auch immer in den Körper eingreife, dann habe ich die klarste Form der Grenzüberschreitung geschaffen. Und gegen dessen Willen, das heißt auch, es sollte nicht so sein, sonst ist es keine Gewalt. Ja? Also wenn ich Sie bitte, mich zu verletzen mit dem Messer, dann haben Sie eigentlich nicht gewalthaft gehandelt, sondern Sie haben auf meinen Willen das getan. Das würde dieser enge Gewaltbegriff zumindest so beschreiben. Ne? Die Anmaßung der Handlungsmacht. Ich handle. Die Gewalttat ist eigentlich die Tat an sich. Gewalt ist immer im Nachhinein als gut oder schlecht zu bewerten.
Stauffenberg?
Stimmt, wir haben Stauffenberg.
Die Geschichte der Erinnerung an Stauffenberg ist zunächst einmal eine Geschichte der Nichterinnerung gewesen. Die nationalsozialistische Propaganda hat den 20. Juli als eine Tat einer ganz kleinen Clique von verbrecherischen Offizieren bezeichnet.
Als richtig oder falsch?
Gerade diese Verunglimpfung war es aber, die Justizmänner später zu Lichtgestalten hat werden lassen können.
Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, völlig unbeteiligt gegenüber Gewalt zu stehen. Es gibt immer eine moralische Bewertung, weil sie ist eben eine Form der Ausnahme. Das ist auch etwas, was dem Heroischen sehr ähnlich ist. HeldInnen sind deswegen herausgehoben, weil sie moralisch bewertet werden. Für mich persönlich lässt sich das Heroische am besten dadurch erklären, dass man sagt, es wird erzählt von Menschen, dass sie mehr getan haben, als von ihnen erwartbar gewesen wäre. Es ist das Mehr als Erwartbare, was das Heroische immer mitträgt.
I feel determined to take this as an opportunity to let it be known that I did not want to be treated in that manner.
Ja, nehmen wir zum Beispiel Rosa Parks. Es ist von ihr nicht erwartbar gewesen, nicht aufzustehen im Bus für einen weißen Mann.
Blackbird, fly into the light of a dark black night.
In den Südstaaten in den 1950er Jahren in den USA. Sie wird dafür heroisiert, dass sie das getan hat und damit übrigens auch natürlich möglicherweise Gewalt ertragen musste. Diese Person hat zum Beispiel wie David gegen Goliath ihren Körper aufs Spiel gesetzt. Und hier zeigt sich zweierlei, was mir wichtig ist für das Heroische. Das eine ist, dass das Heroische eben halt auch eine Ressource sein kann, also ein Versprechen auf eine bessere Zukunft zur Verfügung stellen kann. Nicht immer nur das böse Problematische, womit es häufig, gerade wenn es um Gewalt geht, verbunden wird, sondern dass sich in heroischen Figuren auch ein Versprechen auf Empowerment, auf eine bessere Zukunft, gerade für unterdrückte Gesellschaften, über die heroischen Figuren eben vermitteln lässt. Und das andere ist erneut das Phänomen, wie sehr eigentlich die Bezugnahme auf Einzelfiguren hilft, sehr komplexe Zusammenhänge so zu vereinfachen, dass sie vermittelbar werden an Gefolgsleute, politische Gegner, Sympathisantinnen.
Es gibt Attribute, die heroisierten Figuren beigegeben werden, die schon wenn man diese Attribute sieht, man Held denkt. Die Kalaschnikow.
Das ist so die Waffe des Underdogs.
Und zwar in Bezug auf den Vietnamkrieg, in dem Frauen mit Kalaschnikows posierten und das als Botschaft an die gegnerischen Amerikaner vor allen Dingen ankam, hier kämpfen Frauen.
Also es wird nicht gesehen als die Waffe, die Menschen tötet, sondern es wird vor allem als die Waffe des Widerstands gegen die Unterdrücker gelesen.
noch mehr sagen?
Nee, aber Antigone.
Antigone.
Eine junge Frau, die aufbegehrt, die ein Gesetz des Königs nicht befolgt.
Ödipus hat 4 Kinder und davon 2 Söhne. Und die 2 Söhne teilen sich die Herrschaft von Theben und einigen sich irgendwann nicht mehr. Es kommt zum Krieg und weil der Fluch auch auf ihnen liegt natürlich, bringen sich beide gegenseitig um. Die Stelle ist extrem interessant, weil eigentlich hier auch schon in der Variante von Sophokles dieser kriegerische Held absolut in Reihenform deheroisiert wird. Es gibt diesen Onkel von Antigone und eben auch Polyneikes und Eteokles. Und der übernimmt dann die Herrschaft, weil ja beide tot sind, von Theben und befiehlt, dass der eine von beiden, Eteokles, beerdigt werden soll und als Held gefeiert werden soll und der andere, Polyneikes, eben nicht und deswegen auch verboten wird, dass er beerdigt wird. Man hätte genauso gut auch Polyneikes zum Helden erklären können und Eteokles zum Verräter. Also das ist wirklich einfach nur so ein Akt von einem Herrschenden, der bestimmt das halt. Sie weiß, dass es auch ein höheres Recht gibt, das Kreon nicht in der Hand hat. Man kann es als göttliches Recht bezeichnen, aber man kann auch einfach sagen, ein universales Menschenrecht. Und deswegen widersetzt sie sich diesem Befehl und bestattet Polyneikes.
Sie weiß genau, dass auf dieses Widerstehen, auf das Nichtbefolgen die Todesstrafe folgt, wenn sie entdeckt wird. Und sie sagt, ich werde aber dazu stehen, weil ich eine Haltung habe.
Ihre Heldentat ist auch so eine Art von Sichtbarmachen.
Und das Schöne, wenn ich das noch sagen darf, bei Antigone, die ändert ihren Namen. Die gibt es seit 2500 Jahren und plötzlich heißt die Carola Rakete. Oder die heißt Sophie Scholl. Und das sind alles, so werden sie betitelt, moderne Antigones. Also ich muss gar nicht die alte Antigone. Wenn ich Carola Rakete, diejenige, die aus Mittelmeer flüchtende Menschen rettet, kenne, dann weiß ich, wer Antigone ist. Und insofern, es ist dieselbe Figur mit verschiedenen Gesichtern, die es heute auch noch vielfach gibt. Stolze Frauen, die ihren eigenen Weg gehen, ihrem eigenen moralischen Kompass folgen und das Richtige im richtigen Moment tun und dabei sehr viel riskieren.
H-E-L-D.
Sternchen.
Ein Wort in Großbuchstaben.
Wer fällt mir ein, wenn ich das Wort Held höre?
Wir kennen viele Helden, wir kennen die Klassiker, Mutter Teresa, wir kennen auch Jesus und wen auch immer. Manchmal identifiziere ich mich möglicherweise mit diesem Heldenkanon, den ich gelernt habe. Manchmal distanziere ich mich vielleicht davon, weil es nicht meine Helden sind.
Wen stellen Sie auf einen Sockel?
Okay, das ist schwer.
Hat wirklich jeder Helden?
Wen feiere ich?
Hast du Helden?
Also wir haben uns mit dem Begriff Held, Heroen, neugierig tastend befasst, weil er, glaube ich, in unseren Biografien, jedenfalls in meiner, sogar keine Rolle spielt.
Wen stellen Sie auf einen Sockel?
Und warum gerade diese Person?
Ich habe mir diese Frage auch schon gestellt, wer ist eigentlich für mich ein Held? Da würde ich dann weniger auf Menschen zu sprechen kommen, sondern zum Beispiel Straßenbäume. Das wären für mich exzeptionelle Wesen und Situationen, die ich bewundernswürdig finde und essentiell und für die Allgemeinheit eine ganz besondere Leistung erbringen.
Warum hat das Heroische gerade jetzt wieder Konjunktur? Brauchen wir sie wirklich, die Helden und Heldinnen?
Und wer könnte das denn zum Beispiel ganz konkret sein? So eine Figur. Welcher denn am ehesten?
Welcher am ehesten?
Ja.
Das wäre natürlich schon eine offene Frage, die man stellen könnte. Wo heroisierst du, wo ertappst du dich dabei, dass du Menschen heroisierst, obwohl du denkst, dass du keine Heldinnen brauchst?
Aber es gibt ja wohl auch eine Form von Bewunderung und Verehrung ohne Heroisierung.
Und was ist andererseits so schlecht an Heroisierung? Die Frage wäre ja doch für mich eher, was macht das mit mir, wenn ich heroisiere?
Nach innen gemeinschaftsstiftend zu wirken und nach außen abgrenzend.
Worüber würde denn wohl eine Mikrobiologin oder eine Biologin reden, wenn sie über Heldennarrative in ihrem Arbeitsbereich, in ihrem Forschungsbereich spricht?
Mein Name ist Vera Meyer, ich bin Biotechnologin. Was mir dazu einfällt, ist die Rolle der unendlich Kleinen in der Natur ist unendlich groß. Mikroorganismen sind Helden, sie sind unsere Heldinnen. Und unser Leben, so wie wir es heute auf diesem Planeten leben, wäre nicht möglich ohne Mikroorganismen. Es haben Bakterien, es haben Pilze das Leben auf dieser Erde begründet. Dass es Landpflanzen gibt und damit auch Tiere an Land, war nur möglich, als vor ca. 800 Millionen Jahren Cyanobakterien, Bakterien aus den Meeren, in Zusammenarbeit gegangen sind mit Pilzen aus dem Wasser. Und diese Symbiose war die Voraussetzung dafür, dass sich Landpflanzen entwickeln konnten. Ohne deren Fähigkeiten wäre es nicht möglich, dass es uns gäbe, dass wir atmen könnten. Und sie können das, weil sie es gelernt haben, in Gemeinschaften zu leben. Und wir als Menschen sind die Ersten, die das ausgenockt haben, dieses System, weil wir de facto nur an uns gedacht haben. Und Helden sind nicht mehr die, die sich vorne hinstellen und sagen, ich habe die Antwort, sondern Heldinnen sind für mich die, die sich die Zeit nehmen, versuchen zu verstehen, wie ticken die anderen, um dann zu überlegen, wie können wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir erstmal Lösungsmodelle, Möglichkeitsräume schaffen, wie wir als Menschheit in diesen planetaren Grenzen überleben können. Also Helden sind die, die versuchen, Netzwerke aufzubauen, so wie die Pilze, so die Bakteriennetzwerke aufbauen, die Pflanzennetzwerke aufbauen. Und diese Gemeinschaftsdenke ist halt viel zu wenig vertreten. Wir müssen weg von diesem, ich hau drauf, ja, diesen diktatorischen Systeme, die uns retten können. Das Starke sind die Helden, die im Aushandlungsprozess überleben und Überleben für alle Systeme sicherstellen. Und das ist das, was wir von den Mikroorganismen lernen können.
Eine heroische Person muss etwas getan haben oder etwas gewagt haben, das über das Gewöhnliche hinausgeht. Also sie muss einen Einsatz geleistet haben. Einsatz wäre ein Begriff.
Einsatz. Prüft man, wie Heroisierung geht, muss man prüfen, was steht eigentlich auf dem Spiel. Was ist eingesetzt? Der Körper, das eigene Leben, was vielfach als besonders heroisch gilt, oder nur ein Gedanke oder auch anderes?
Eine heroische Person muss etwas getan haben oder etwas gewagt haben, das über das Gewöhnliche hinausgeht. Also sie muss einen Einsatz geleistet haben. Also dieses Einsetzen, Aufgeben von etwas, das ein Held geleistet haben muss, das ist einer der wichtigen Begriffe im Baukasten des Heroischen.
Nennen wir sie mal Blaulichtorganisationen. Das sind in Deutschland Feuerwehr, Rotes Kreuz, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Bergwacht, Technisches Hilfswerk. Alles Organisationen, in denen sich Menschen organisieren, die helfen, weil sie es können.
Und er meint auch die Selbstlosigkeit für Heldengeschichten unserer Zeit. Ja.
Und ich erinnere mich an eine Situation, wo wir mal nach einem Werkstattbrand rauskamen und ich höre so ein komisches Geräusch, so ein Klappern, als ich den Helm und die Maske abnehme. Und drehe mich rum, da steht die andere Straßenseite voll mit Leuten, die klatschen. Ne? So unerwartet und ungewohnt. Ich habe das Geräusch erst nicht richtig verorten können. Habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, also jetzt habe ich mich selber gerade geoutet. Ich bin selber Löschmeister in der Freiwilligen Feuerwehr. Wir können das Risiko einschätzen. Und dann wissen wir auch, wo sich ein Einsatz lohnt, wo es das bringt oder wo das dann Selbstmord wäre.
Das Spannende beim Fallbeispiel Heldentum und Staatsbürger in Uniform ist, dass Heroisierung eigentlich als Staatssache meist angesehen werden. Und hier ist der umgekehrte Fall, bottom-up, dass der Staat das eigentlich gar nicht gut findet, zu viel über Heldentum in Deutschland zu sprechen.
Weil sich die bundesrepublikanische Gesellschaft gut damit eingerichtet hatte, die Bundeswehr eben als notwendiges Übel und als etwas, was man dann ab 1990 so nach und nach abgebaut hat, zu begreifen. Und dann findet man sich plötzlich in Kampfsituationen wieder. Und es ist auch klar, dass sich unter den Bedingungen im Einsatz Strukturen ausbilden, die dann wieder zumindest die wechselseitige Anerkennung und das auch wieder alltägliche und dann aber auch das besondere Heldentum, was sich da zwangsläufig entwickelt.
Und die Soldatinnen und Soldaten in den Einsätzen aber Heldenbilder schaffen.
Die Soldatinnen und Soldaten in den Einsatzgebieten haben irgendwann angefangen, aus einem ganz natürlichen Bedürfnis heraus so Erinnerungsstätten einzurichten. Die werden jetzt terminologisch als Ehrenhaine bezeichnet und das klingt auch schon wieder irgendwie nach 19. Jahrhundert oder wilhelminischer Gedenkkultur jedenfalls. Das sind sie nicht. Das sind einfach Orte, an denen man zusammenkommen kann, wo Steine, Bäume, irgendwas arrangiert worden ist, um einen Ort zu haben, an dem man sich an die Kameradinnen und Kameraden erinnert, die gefallen sind. Diese Haine sind dann mitgenommen worden. Als diese Einsatzorte aufgegeben wurden, hat das Bundesministerium der Verteidigung da einiges an Geld locker gemacht, um tatsächlich den ganzen Ort quasi zu transferieren.
Wenn man irgendwo von Heroischem spricht, dann muss man eigentlich diese neuen Bausteine als Fragen hernehmen und immer fragen, wo ist das Publikum an der Stelle? Wo ist das Vorbildhafte oder auch gar nicht? Wo ist Maskulinität und wie bearbeitet? Und so weiter und so fort. Ich habe das immer als Fragerichtung gesehen.
Der Kampf fehlt noch.
Und wenn jetzt der Baustein Kampf zum Beispiel in einem Heldennarrativ vielleicht nicht die Bedeutung hat, in diesem Heldennarrativ wie der Baustein Grenzüberschreitung, dann hat das möglicherweise Auswirkungen auf die Wirkkraft dieser Heldengeschichte und auf die Größe des Publikums, auf die Größe der Verehrergemeinschaft.
1, 2, 3, Kampf.
Heroisierung findet nur statt, wenn sich etwas, jemand gegen etwas, jemand auseinandersetzt.
Der Nationalheld unter dem Oberbegriff Kampf ist der Klassiker.
Das hat damit zu tun, dass vielfach gerade solche als nationale Helden gelten, die sich im Kampf zugunsten der eigenen Nation zur Verteidigung ihrer Freiheit oder zur Herstellung der Einheit bewährt haben.
Er repräsentiert die Tugenden einer ganzen Nation. In ihm müssen sich möglichst viele Menschen repräsentiert sehen, damit sie ihn als Helden akzeptieren, anerkennen. Und auch als Vorbild sehen.
Das Problem bei Nationalhelden besteht darin, dass man sich auf sie einigen können muss. Und das wiederum setzt voraus, dass eine Gesellschaft sich in bestimmten Punkten tatsächlich einig ist. Deshalb sind die Erzählungen von Nationalhelden so etwas wie Gründungserzählungen moderner Nationen. Der Vorzug von Nationalhelden besteht darin, dass sie sich problemlos auf Briefmarken bringen lassen. Ein optischer Hinweis reicht, um nicht nur den Helden aus dem Gedächtnis der Betrachter abzurufen, sondern all die Tugenden und Ideale, die man mit ihm verbindet. Briefmarkentaugliche Nationalhelden gibt es in Deutschland nach 1945 offenkundig wenige oder gar keine. Und das liegt daran, dass das Ideal der Nation in die Debatte gekommen ist und mit dem Ideal der Nation eben auch die Helden, die diese Nation angeblich verkörpern.
Das populärste Heldenmodell unserer Tage ist, dass das nachweisen kann, dass es nicht aus egoistischen Motiven handelt. Elon Musk, Trump, andere benutzen aber das Heroische als Ego-Booster und werden dafür sogar verehrt von einer großen Fangemeinschaft.
I'll fight you any place, anywhere, under any rules.
Oh.
Zuck, that's what I said.
Wow.
So I'm, you know, he said name of the place. I'm like, I'm happy to fight him in a house, on a mouse, with a louse. We'd like go full Dr. Seuss here.
Insofern ähneln sie eher noch Alexander dem Großen, dessen erklärtes Ziel es war, Held zu werden. Das Schlechteste eigentlich in der Regel heute, um als Held akzeptiert zu werden, ist zu erklären, ich möchte ein Held werden.
Ja.
Und wir sind vielleicht nicht alle Helden und Heldinnen, aber wir sind alle Heldenmacher und wir sind alle Heldenzerstörer. Also umgekehrt müssen auch die Heroen sehr viel Respekt vor ihrem Publikum haben, weil wir es letztendlich sind. Wir haben es in der Hand, wer zum Held wird und wer nicht.
Prinzip Held. Sternchen.
Hörspiel von Helgert Haug
und Daniel Wetzel, Rimini-Protokoll.
Mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs 948, Heldenheroisierung, Heroismen der Universität Freiburg.
Achim Auernhammer, Jan Bahr,
Cornelia Brink,
Ulrich Bröckling,
Georg Eckert,
Joachim Grage,
Morten Grage,
Olmo Gölz,
Rebecca Heinrich, Anne Hemkenreis,
Wolfgang Hochbruck,
Vera Marstaller,
Sebastian Meurer,
Dietmar Neutertz,
Johanna Pink,
Andreas Plackinger,
Donna Safayan,
Tobias Schlechtriemen,
Kai Schmücking,
Nikola Sparkowski,
Ralf Fontenhoff,
Zita von Reden,
Ulrike Zimmermann.
Bleiben Sie dran und versuchen Sie, diesem klassischen Heroischen wirklich was entgegenzusetzen, weil die Zeiten sind vorbei.
Sowie dem Kuratorenteam der Ausstellung Prinzip Held Sternchen.
Andreas Geißler,
Gorch Pieken,
Katja Wiedmann,
Ton und Technik, Lukas Wilke und Christoph Richter.
Assistenz, Leonie Koll.
Regie, Helga Taug und Daniel Wetzel. Aufnahmen, Jakob Hofte, Charlotte Kleinert, Michelle Kollmann, Emily Ameyer.
Mischung, Jean Schimschak, Studio P4.
Dramaturgie, Barbara Gerland.
Okay, bis dann, ciao, ciao, tschüss.
Ja. Jetzt ist Schluss. Danke.
Tschüss, soweit.
Ciao.
Tschüss.
Produktion, Deutschlandfunk Kultur 2024.